SWR Aktuell Wirtschaft mit Katharina Fortenbacher-Jahn.
Endlich wieder sprudelnde Erzählungen vom Basteln und Toben mit anderen Kindern und selbst wieder ruhig arbeiten. In der Corona-Zeit nach jedem Lockdown ist vielen noch einmal sehr deutlich bewusst geworden, wie wertvoll Kinderbetreuung ist. Aber wie viel ist uns gute Betreuung wert? Das Gute-Kita-Gesetz fördert seit Sommer 2019 Verbesserungen. Besonders gute Noten gibt's allerdings bisher nicht für die Situation in den Einrichtungen. Der Fachkräfte-Radar für Kita und Grundschule der Bertelsmann-Stiftung kritisiert zu wenige Plätze im Westen, zu viele Kinder pro Fachkraft im Osten. Und bis 2030 keine Hoffnung auf genügend Fachkräfte. Katrin Bock-Famulla ist Bildungsexpertin bei der Bertelsmann Stiftung und eine der Autorinnen. Was macht sie so pessimistisch?
Naja, uns macht pessimistisch, wenn wir ein Ergebnis unserer Prognose betrachten, nämlich dass circa 230.000 Fachkräfte bis 2030 fehlen würden, wenn wir sowohl kindgerechte Personalausstattungen in allen Kitas in Deutschland realisieren würden und auch genügend Plätze. Das bedeutet in diesem Fall, dass genauso viele Kinder anteilig in Westdeutschland wie jetzt in Ostdeutschland in die Betreuung gehen. 230.000, da gehen wir davon aus, dass die Ausbildungssysteme in Deutschland diese zusätzliche Qualifizierung von Fachkräften bis Ende des Jahrzehnts einfach nicht schaffen können, weil uns auch schlicht die Ausbildungskapazitäten fehlen. Aber wir müssen natürlich auch genügend Leute finden, die sich für dieses Berufsfeld interessieren. Deshalb gehen wir davon aus, wir brauchen so etwas wie ein Etappenziel, was aber im Prinzip bedeutet, Politik und alle Verantwortlichen müssen sich jetzt auf den Weg machen, um dann im nächsten Jahrzehnt quasi genügend Plätze für alle Kinder mit kindgerechten Personalschlüsseln erreichen zu können.
Was ist denn wichtiger, also dass ein Kind überhaupt in eine Einrichtung gehen kann oder eben der Betreuungsschlüssel, also dass ein Kind mehr von der Erzieherin, von einem Erzieher hat für den späteren Bildungs- und Berufsweg gesehen?
Also wir wissen aus der Forschung, dass es tatsächlich notwendig ist, dass eine bestimmte Qualität in den Einrichtungen garantiert werden kann. Insbesondere natürlich für die kleineren, das heißt unter dreijährigen Kinder, wo wir wissen, dass sehr sensible Entwicklungsprozesse stattfinden. Bildungsauftrag in der Kita ist nicht nur die kognitive Entwicklung, sondern auch die soziale und emotionale Entwicklung der Kinder. Und bei den unter dreijährigen bedeutet das beispielsweise, ein Kind muss erst Vertrauen, eine Bindung zu einer Fachkraft aufbauen. Und erst wenn es so eine Art sicheren Hafen hat, ist es bereit, sich überhaupt auf weitere Bildungsprozesse einzulassen. Und wenn die Fachkräfte nun nicht genügend Zeit haben, um sich dem einzelnen Kind zu widmen, kann es eben auch zu negativen Entwicklungen kommen. Und das muss unbedingt vermieden werden, weil gleichzeitig immer mehr Kinder auch in den Einrichtungen sind. Und Corona hat beispielsweise ja auch gezeigt, dass Eltern dringend diese Betreuung benötigen, um wiederum ihrer Berufstätigkeit nachgehen zu können. Und deshalb führt eigentlich kein Weg daran vorbei, sowohl die Plätze auszubauen, als auch letztlich kindgerechte Personalschlüssel anzustreben.
Seit ziemlich genau 2 Jahren gilt das Gute-Kita-Gesetz, befristet bis 2022, bekommt jedes Bundesland vom Bund Geld für Verbesserungen bei der Kinderbetreuung. Sie fordern, dass sich der Bund darüber hinaus weiterhin finanziell engagiert. Was würde es denn kosten, wenn man das nicht macht?
Wir haben das früher immer genannt, die Kosten unzureichender Bildung. Bildung ist eine sehr langfristige Investition, weil die jungen Menschen natürlich dort sich qualifizieren für ihre zukünftigen Berufe oder auch für ihre zukünftigen Möglichkeiten, an Gesellschaft teilzuhaben. Und wir wissen aus bildungsökonomischen Studien auch, dass sich eine Investition in den frühkindlichen Bereich auch tatsächlich ökonomisch auszahlt. Und insofern kann man sagen, das Geld, das wir heute in die frühkindliche Bildung investieren, wird in jedem Fall, wenn Sie es jetzt rein ökonomisch betrachten, auch zu einer positiven Rendite führen. Allerdings, und das ist ganz wichtig, das wissen wir auch aus diesen Studien, eben nur, wenn die Qualität auch stimmt.
Wenn wir noch Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg anschauen, drehen die beiden Länder da an den richtigen Stellschrauben? Oder was wäre denn da zu tun noch?
In Baden-Württemberg haben wir tatsächlich eine ziemlich gute Personalausstattung jetzt auch im Vergleich zu den anderen Ländern und sehen dort auch die größte Baustelle bei dem Angebot für Kinder unter 3 Jahren. Der dringendste Ausbaubedarf ist tatsächlich in diesen beiden Ländern auch bei den Plätzen für Kinder unter 3 Jahren zu sehen. In Rheinland-Pfalz kann man schon mal einmal positiv hervorheben, dass die Mittel, die das Land im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes erhält, insofern schon fortsetzt, als es die Entwicklungen, die sie da mit finanzieren, im Kita-Gesetz im Neuen verankert haben. Und deshalb, wenn der Bund dann jetzt ab 2022 möglicherweise aussteigt aus der Finanzierung Rheinland-Pfalz, hier auch als Land in die Verpflichtung geht, diese Maßnahmen fortzusetzen. Grundsätzlich ist einfach der Punkt, wenn wir einen Ausbau der Plätze jetzt in beiden Bundesländern als eine wesentliche Zielsetzung in Betracht ziehen, dann müssen sie ja an mehreren Stellschrauben drehen, um das zu erfüllen. Sie brauchen auf der einen Seite Gebäude im Sinne von Plätze, sie brauchen aber auch Personal. Und das ist die große Herausforderung. Die Länder haben sich beide in ihrem Bereich auch auf den Weg gemacht, die Ausbildung anzugehen. Also eine wichtige Stellschraube, also beispielsweise Ausbildungsvergütungen, die dann auch die Attraktivität schlicht dieses Berufsfeldes erhöhen.
Sagt Katrin Bock-Famula, Bildungsexpertin bei der Bertelsmann Stiftung. Streiktag 4, heute im Güterverkehr der Bahn und Tag 2 im Personenverkehr. Eine erste Zwischenbilanz zeigt, tausende Züge fielen aus. Gefahren sind, so die Bahn, aber rund 30% der Züge gestern und heute im Fernverkehr und etwa 40% im Nahverkehr. Das Ende des Streiks in der Nacht ist jetzt in wenigen Stunden in Sicht.
Nun steht für die Bahn vor allem eins im Vordergrund. Kurz nach Mitternacht soll der Verkehr wieder anlaufen. Vor allem der morgendliche Berufsverkehr soll wieder ganz normal unterwegs sein, verspricht Bahnsprecher Achim Staus.
Wir sind zuversichtlich, dass der Zugverkehr morgen, also nach dem Streik, wieder planmäßig läuft, weitgehend ohne Einschränkungen. Das ist nach dem ersten GDL-Streik auch gelungen und das ist auch unser Ziel für morgen. Ich bin optimistisch, dass wir morgen wieder das komplette Zugangebot bieten können.
Für die GDL hat die zweite Streikwelle wenig Ertrag gebracht. Arbeitgeber Bahn signalisierte zwar entgegenkommen, man könne gerne über eine Corona-Prämie für Lokführer verhandeln. Ein konkretes Angebot, wie hoch diese Prämie sein und wann sie gezahlt werden soll, blieb allerdings aus. GDL-Bundeschef Klaus Wieselski rechnet mit einem langen Arbeitskampf.
Wir werden aber auch bei zukünftigen Arbeitskampfmaßnahmen nicht mehr verhindern können, dass diese länger und auch über Wochenenden gehen. Wir haben erneut Rücksicht auf das Reisewochenende genommen. Das werden wir in Zukunft nicht mehr gewährleisten können.
Wann die dritte Streikwelle beginnt, ist unklar. Dass sie kommt, ist hingegen sehr wahrscheinlich. Aus Sicht der Lokführer hat sich die Bahn bei der Hauptforderung 3,2% mehr Geld nicht bewegt. Sie bietet für dieses Jahr eine Nullrunde und mehr Geld frühestens im nächsten Jahr.
Carsten Zumack berichtete. Die deutsche Wirtschaft wächst wieder. Von April bis Juni ist das Bruttoinlandsprodukt um 1,6% gestiegen im Vergleich zum Quartal davor. Etwas mehr als bisher gedacht. Im ersten Quartal war die Wirtschaft noch geschrumpft. Über die Gründe berichtet Bibiana Barth.
Geöffnete Läden und einiges an Ersparten im Portemonnaie. Die Deutschen haben wieder Lust am Konsumieren. Ein wichtiger Grund, warum die deutsche Wirtschaft laut Statistischem Bundesamt endlich wieder gewachsen ist. Besonders Dienstleistungen wie der Handel oder die Gastronomie brummen. Nur das verarbeitende Gewerbe und der Bau fahren mit angezogener Handbremse. So Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW-Bank.
Wir sehen in diesen Bereichen, dass die Auftragsbücher stark gefüllt sind, also die Auftragseingänge im Juni, die lagen schon um 11% über dem Vorkrisenniveau, aber die Produktion kann da nicht Schritt halten, wegen eben der Engpässe bei den Vorprodukten und Rohstoffen.
Von diesem Problem ist der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech nicht betroffen. Das Unternehmen wächst rasant und trägt allein mit seinem Milliardenumsatz in diesem Jahr 0,5% zum deutschen Bruttoinlandsprodukt bei. Das hat Sebastian Dulin, wissenschaftlicher Direktor im Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung, ausgerechnet.
Das sind vor allem dann entweder Gewinne, die bei uns anfallen oder Ausgaben für Forschung, die anfallen oder Ausgaben für Produktion im Marburger Werk. Und die Dinge gehen eben ins Bruttoinlandsprodukt ein. Und dann kann man danach relativ einfach einen Dreisatz machen und sagen, das wäre dann schon praktisch der Beitrag zum deutschen Bruttoinlandsprodukt.
Außerdem liegt ein Großteil der Wertschöpfungskette von BioNTech in Deutschland, wie zum Beispiel die Lipide, die den mRNA-Impfstoff schützen. Diese kommen vom Darmstädter Konzern Merck oder auch von Dermapharm, ein Unternehmen, das durch BioNTech einen massiven Aufschwung erfahren hat. Anders ist das zum Beispiel bei der Autoindustrie, so Sebastian Dulin.
Von den Verkäufen von Volkswagen, von dem Umsatz, was Sie in der Bilanz sehen, ist ein viel kleinerer Anteil fürs deutsche Bruttoinlandsprodukt relevant, weil eben Volkswagen ein Konzern ist, der in sehr vielen Märkten produziert und verkauft.
Genauso wie die Konkurrenten BMW und Daimler. Auch wenn die deutsche Wirtschaft wächst, der Schuldenberg in Deutschland tut es auch. Denn der Staat hat für die Corona-Hilfen tief in die Tasche gegriffen. Knapp 81 Milliarden Euro wurden mehr ausgegeben als eingenommen. Das ist das zweithöchste Defizit in der ersten Jahreshälfte seit der deutschen Wiedervereinigung. Kein Grund zur Panik, meint Fritzi Köhler-Geib von der KfW-Bank.
Wir kommen in Deutschland aus einer wirklich sehr komfortablen Lage, was die Staatsverschuldung angeht. Natürlich haben wir jetzt einen Anstieg der Staatsverschuldung gesehen, aber das liegt noch weit unter den Werten von 2010.
Wichtig sei es, die Staatsverschuldung schnell wieder zurückzufahren, um für nächste Krisen gewappnet zu sein, so die Chefvolkswirtin der staatseigenen KfW-Bank. Dazu braucht es eine starke Wirtschaft. Die Aussichten für die zweite Jahreshälfte sind allerdings gemischt. Im Sommerquartal dürfte die deutsche Wirtschaft noch mal einen Gang höher schalten. Im Herbst und Winter drohen wegen der Delta-Variante allerdings neue Risiken.
Der Bericht von Bibiana Barth. An der Frankfurter Börse hat die wirtschaftliche Erholung zuerst mal Optimismus ausgelöst.
Nach einer turbulenten Vorwoche erholt sich der Leitindex DAX weiter. Gestützt wird dieser Optimismus besonders von der Konjunkturerholung. An der Börse richtete sich der Blick auf die Profiteure des wirtschaftlichen Aufschwungs, zum Beispiel die Reisebranche. Die Lufthansa kündigte etwa an, dass sie schon im September nahezu alle Flugziele wie vor Corona anbieten will. Papiere der Branche haben ordentlich dazu gewonnen. Lufthansa plus 3%. Air France, KLM und TUI plus 5%. Die Konjunkturerholung kam auch den Autoaktien zugute. Papiere von Volkswagen und BMW kletterten um mehr als 2%. Der DAX beendet seinen Handelstag mit 15.905 Punkten, ein Plus von 0,3%. Konstantin Röse, ARD Börsenstudio, Frankfurt.